Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann in Münster. Und wir wollen heute mal ein bisschen einen ungewöhnlichen Text angucken. Aber viele von Ihnen haben ihn wahrscheinlich schon gelesen. Das ist aus dem Evangelium des Johannes im ersten Kapitel, die Verse 43 bis 51. Und ich lese sie jetzt erstmal vor. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm: Komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er: Da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete: Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf und hinabsteigen. Ja, soweit das Wort des Evangeliums. Und mich hat es mal interessiert, so einen Jünger anzugucken wie Nathanael. Ja, in allen Evangelien gibt es ja Aufzeichnungen, wie Jesus seine Jünger fand. Viele von Ihnen haben das wahrscheinlich gelesen. Es ist eine sehr interessante Lektüre. Ein paar Punkte sind da schon auffällig. Fast alle Jünger stammen mehr oder weniger aus bescheidenen Verhältnissen. Viele kamen aus Galiläa, der rückständigste Teil von Palästina zu der Zeit. Und nicht wenige von ihnen waren Schüler irgendwie in so einem religiösen Seminar. In unserem Land wäre das eine Madrasa, eine Koranschule. Das Wort Student ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. So furchtbar intellektuell waren die vielleicht doch nicht. Aber sie hatten irgendwie eine religiöse Erziehung. Ansonsten waren sie unglaublich unterschiedlich. Ja, zum Beispiel in diesem im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da können wir was lesen von dem kontaktfreudigen, redseligen Philippus, der fröhlich auf die Menschen zugeht und den offensichtlich wesentlich reservierteren Nathanael. Und da könnte man jetzt die anderen Jünger ja auch noch angucken. Ja, Nathanael, von dem wissen wir gar nicht viel. Er stammt offensichtlich aus Kana, auch in Galiläa, sehr abgelegener Ort. Und ich habe, als ich die Geschichte las, so ein bisschen an unsere Auszubildenden gedacht. Wir haben bei uns für die medizinischen Assistenzberufe oft junge Männer aus sehr entlegenen Gebieten. Für die ist alles neu in Rawalpindi. Die haben zwar irgendeinen Schul- oder einen College-Abschluss, aber ihr Verhalten zeigt mir, dass selbst die Landessprache Urdu für sie nicht so ganz leicht ist. Die benutzen sie nämlich wenig. Und so Dinge wie Händedesinfektion oder Fieberkurven oder Ernährung für Diabetiker, das sind alles Dinge, die sind für sie von einem anderen Planeten sozusagen. Aber sie meinen es ernst mit der Arbeit. Sie wollen lernen. Sie sind bereit, sich mit ganzem Herzen in diese für sie neue medizinische Welt hineinzugeben. Und viele von diesen Dorfbuben sozusagen, die werden hinten nach sehr gute Mitarbeiter. Und so ähnlich stelle ich mir diesen Nathanael vor. Er war wohl ein ernster junger Mann. Er hat offensichtlich hart daran gearbeitet, die Heilige Schrift zu studieren, also das, was wir jetzt als das Alte Testament bezeichnen. Und es ist interessant, wie Philippus ihm Jesus vorstellt. Wir haben den gefunden, über den die Propheten schreiben, sagt Philippus. Er sagt nicht, dieser Herr Jesus ist ein ganz besonderer Mensch. Ja, lassen Sie uns den Nathanaels Chancen geben. Diese Menschen, die nutzen Chancen. Ja, für mich ist kein Zweifel dran, dass Jesus alle Menschen zu sich ruft, alle Menschen bei ihm eine Chance haben und er auch allen Menschen eine Chance geben will. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, was ist eigentlich erforderlich, um ein Nachfolger Jesu zu werden? Und das einzige Kriterium, was wir in diesem Abschnitt hier lesen können, ist die Kenntnis über und die Liebe zur Heiligen Schrift. Es wird doch sehr deutlich, dass es unendlich wertvoll ist, wenn eben Kinder, Jugendliche, junge Menschen eine solide, in unserem Bereich christliche Erziehung haben. Nicht alle Jünger haben bei einem versierten Professor für Theologie studiert. Ja, wir wissen es von Apostel Paulus, dass er bei Gamaliel studiert hat. Das waren religiöse Autoritäten. Aber einige von den Jüngern, das wissen wir auch, haben also in, ja, man würde heutzutage wohl sagen, extremistischen theologischen Seminaren studiert. Die Zeloten zum Beispiel waren so eine Gruppe, die könnte man durchaus mit Terrororganisationen vergleichen. Ja, und doch hat ihnen das irgendwo geholfen, dass sie Nachfolger Jesu werden konnten. Und für mich ist es doch ein sehr deutlicher Hinweis auch darauf, dass eben solche Aktivitäten wie Sonntagsschule oder Jugendkreise oder Schülergebetskreise, es gibt ja da viele Möglichkeiten, dass Andachts- und Gebetszeiten in der Familie wichtige geistliche Aktivitäten sind. Natürlich haben wir Menschen es nicht in der Hand, was ein anderer Mensch damit macht. Aber wir können das getrost Gott überlassen. Dass Gott aus dem, was man sät, an geistlicher Saat, etwas machen kann. Das ist also Saat auf Hoffnung. Ja, aber an Nathanael sehen wir auch eine dunkle Seite. Und ich glaube, das ist eine dunkle Seite, die heutzutage in unserer Welt doch sehr stark ist. Er ist ganz offensichtlich ein voreingenommener Mann mit starken Vorurteilen. Er sagt, Nazareth, was kann aus dieser blöden Stadt Gutes kommen? Da kommt nichts Richtiges her. Und das sagt er Philippus sozusagen ganz direkt ins Gesicht. Wir wissen nicht, was ihn so negativ und so wütend auf Nazareth gemacht hat, ob es politische Motive waren oder ethnische Motive waren, aber es waren auf jeden Fall verzerrte Ideen. Ja, da habe ich mich natürlich gefragt, wo haben wir unsere Vorurteile? Welcher Mensch ist aus meiner Sicht aufgrund seiner Nationalität, seiner Sprache, seiner Familie, seines geistlichen Hintergrundes, seiner Ausbildung oder seines Berufs sozusagen automatisch disqualifiziert? Ich glaube, wir sollten uns da nicht täuschen. Vorurteile zerstören vieles. Sie zerstören Familien, Gemeinschaften, Kirchengemeinden. Sie wissen das alles und sie wissen, welche große Rolle die spielen in der Politik. Das Schlimmste ist, dass Vorurteile blind machen für die Wahrheit. Wir können die Realität über eine Person oder eine Gruppe von Menschen nicht mehr sehen und das führt natürlich dann zu Spaltungen. Es wird zum Wir und Sie. Und ich denke, es ist eine gute geistliche Übung für uns, Jesus regelmäßig zu bitten, uns die Augen zu öffnen und unsere Vorurteile zu zeigen, damit wir sie überwinden können. Ich finde es so ermutigend, dass Jesus an einer anderen Stelle, wir können das im Johannes 8 nachlesen, sagt, wenn ihr euch an meine Lehre haltet, an das, was ich euch sage, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wie kann man Vorurteile überwinden? Der Philippus, dieser freundliche und wohl etwas sanftere Freund von dem knorrigen Nathanael, der gibt einen goldrichtigen Rat. Er sagt zu ihm einfach, komm und sieh, guck's dir einfach mal an. Nicht mehr und nicht weniger. Und für diesen geistlichen Weg ist es gut, solche Freunde wie ein Philippus zu haben. Er macht Nathanael keine Vorwürfe, er hält ihm keinen großen theologischen Vortrag, er zitiert nicht lange aus der Heiligen Schrift, er demütigt ihn nicht. Komm und sieh einfach mal. Vorurteile können nur durch die Konfrontation mit der Realität überwunden werden. Ja, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Entscheiden wir ob wir uns wirklich mit Vorurteilen auseinandersetzen wollen oder nicht. Lasst uns die Wahrheit ansehen. Bau irgendwie Kontakte auf mit dem Objekt deines Vorurteils. Wer ist diese Person oder diese Gruppe wirklich? Was sagt oder tut sie wirklich? Oder warum regt er oder sie mich so furchtbar auf? Ich denke, das ist eine harte Arbeit, aber es lohnt sich. Stellen wir uns mal vor, Nathanael hätte den Rat von Philippus nicht befolgt. Er hätte die Berufung seines Lebens verpasst. Aus der Lesung aus Johannes 1, da können wir sehen, dass Jesus Nathanael sehr dabei hilft. Er zeigt sich diesem jungen Mann sofort auf eine überwältigende Art und Weise, indem er ihm eben ganz sachlich klar macht, ich kenne dich, ich habe dich gesehen, ich weiß die Stelle sogar, wo du dich mit Philippus getroffen hast. Er kennt uns als Person, Jesus, er kennt die anderen Menschen als Person, er kennt die Vergangenheit, er kennt den Charakter, er weiß einfach alles. Und was ich so schön finde von Jesus, dass er dem Nathanael eine Anerkennung gibt. Ihm nicht sagt, du bist ja irgendwie neben der Spur, ja, sondern dass er ihm sagt, ja, du bist ein Mensch, der ist sozusagen echt. Du redest nichts Falsches. Du sagst das, was in deinem Herzen ist. Das ist ein schönes Zeugnis über Nathanael, finde ich. Ja, wir wissen aus dieser Geschichte im Johannesevangelium, dass die Vorurteile von Nathanael sofort überwunden worden sind. Er gibt ja sofort ein Bekenntnis über Jesus. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. In, ja, man kann sagen, Minutenschnelle versteht er das ganze Evangelium, die ganze Wahrheit über Jesus. Das ist unglaublich. Wie kann das passieren? Ich denke, das hat was mit der Aufrichtigkeit zu tun. Ja, er ist ein geradliniger Mann. Er kennt keine Doppelzüngigkeit. Er spielt nicht Tricks oder Taktiken mit den Menschen. Und das ist ja was, was wir leider in unserer Zeit und in unserer Welt unglaublich viel erleben. Wenn ich dieses oder jenes so oder so sage, was kommt dabei raus? Ja, ist es gut für mich oder ist es nicht so gut für mich? Ich finde es ganz toll, Menschen zu erleben, die so aufrichtig sind, so erfrischend, so direkt. Und ich habe dieses Gefühl, dass diese geistliche Qualität der Aufrichtigkeit oft vergessen und vernachlässigt wird, weil sie in dieser Welt eben oft nicht geschätzt wird. Aufrichtige Menschen werden oft so ein bisschen als einfach oder nicht schlau genug oder einseitig oder vielleicht sogar als ein bisschen dumm angesehen. Ja, und ich glaube, leider lernen wir sehr schnell von unserer Welt. Und wir lernen eben leider auch sehr schnell, lieber ein bisschen trickreich zu sein, lieber ein bisschen Sachen zu verschweigen, zu verdrehen, Halbwahrheiten zu sagen, abzuwarten, was andere tun oder sagen. Alle diese Dinge. Wir sind da leider gute Schüler drin und die Wege der Welt beeinflussen uns. Aber lasst uns nicht vergessen, was Jesus sagt. Er hat Er weiß mehr als wir. Er sagt, selig sind die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Glauben wir das? Glauben wir, dass es besser ist, aufrichtig zu sein? Ja, wir hören nach dieser Begegnung nie wieder was von Nathanael im Neuen Testament. Ja, er war kein Führer wie Petrus oder Paulus. Er war offensichtlich keine prominente Figur wie Johannes oder Jakobus. Aber er war treu. Es gibt historische Hinweise, dass er als Zeuge des Evangeliums in das heutige Armenien ging und dort als Märtyrer gestorben ist. Es spielt keine Rolle, ob unsere Namen auf den Seiten eines Geschichtsbuchs zu lesen sind. Es ist nur wichtig, dass wir treue Jünger und Jüngerinnen sind und Gottes Auftrag in unserem Leben erfüllen. Jesus soll am Ende über unser Leben sagen, du warst mein guter und treuer Mitarbeiter oder meine gute und treue Mitarbeiterin. Das ist eine wunderbare rote Linie, die sich durchs ganze Leben ziehen kann und soll. Ja, und das wünsche ich mir und uns allen, dass wir mit neuer Motivation und einem tieferen Glauben und einer tieferen Liebe zu Jesus in diese neue Woche gehen. Amen.